Ich würde gern ein Bild weitergeben, was ich so während des Lobpreises gesehen habe. Ich habe eine blühende Rose gesehen, die in einer Vase steht, die in gutem Wasser steht, frisches Wasser bekommt. Und ja, wie das so ist mit diesen Rosen, die abgeschnitten sind und in Vasen stehen, auch wenn sie Wasser kommen, die Blüte wird verblühen. Und dann habe ich gesehen, wie diese Rose an einen Rosenstock gepfropft wird. Und ich bin kein Rosenzüchter, weiß nicht, ob das so funktioniert, aber ich bleibe mal in diesem Bild. Grundsätzlich funktioniert das schon so, dass dann etwas Neues geschieht, etwas Neues wächst aus diesem Alten und aus diesem Neuen, was hinzugekommen ist. Und so ist dein Leben im Moment. Da endet etwas, da kommt etwas zu Ende, was geblüht hat. Und du stehst im Wasser, was so eine Verbindung ist für deine gute Beziehung zu Gott. Aber es kommt definitiv etwas zu Ende. Aber Gott lässt dich jetzt nicht einfach da stehen in dieser Vase, sondern er pfropft dich an einen anderen Rosenzweig dran, einen Rosenstock. Und daraus wird etwas Gutes, etwas Neues werden, etwas anderes werden. Und damit möchte ich dich segnen, dass du auch, wenn du in dieser Veränderung bist, auch wenn etwas zu Ende geht, was dir lieb und wert war, was sogar Ausstrahlung gehabt hat, was gut war, hat seine Zeit gefunden und jetzt kommt etwas Neues. Aber sei zuversichtlich, Gott hat etwas Gutes, Neues vor, das etwas anders aussieht. Und Gott, damit möchte ich so um deinen Segen bitten. Wir haben das vorhin gehört, dass wir einander segnen sollen. Und ich danke dir, dass du uns eingepfropft hast. Wir wissen, dass wir, die wir nicht zum Volk Israel gehören, eingepfropft sind in diesen Stock. Und dass wir gute Frucht bringen können, weil du in uns diese Frucht bewirkst. Und ich danke dir, dass wir heute Morgen hier sein dürfen, einander dienen dürfen, dass wir staunen dürfen über dich, dass wir wissen dürfen, so wie wir im Lobpreis gehört haben, dass du ein lebendiger Gott bist, der uns auch heute Morgen etwas zu sagen hat. Amen. Amen. Die große Freiheit, die Fehler der anderen. Wir sind in einer kleinen Predigtreihe, die ich heute abschließen möchte, über den Brief des Apostel Paulus an die Gemeinden. Es sind wohl mehrere gewesen in der heutigen Türkei, in Galatien. Und das ist eine Kampfschrift gewesen für den Apostel Paulus, weil es ihm um ein ganz wichtiges Anliegen ging, nämlich um die Frage, müssen Menschen, die nicht zum jüdischen Volk gehören, die nicht aus dem jüdischen Volk kommen und die zum Glauben an Jesus Christus kommen, müssen die eigentlich das jüdische Gesetz, also das mosaische Gesetz erfüllen? Müssen sich Männer beschneiden lassen? Ich weiß gar nicht, was es da für besondere Regeln bei Frauen gab. Also sicherlich nicht das Kopftuch tragen. Also gelten diese Opfergesetze, gelten die eigentlich auch für die Menschen, die einfach zu Jesus kommen und mit dem jüdischen Glauben, mit dem mosaischen Gesetz bis dato überhaupt nichts am Hut hatten, so möchte ich das mal sagen. Und er spürt, wie eine Last auf Menschen gelegt wird. Die frühe Kirche, die erste Gemeinde hat sich klar dagegen positioniert, aber sie konnten das auch so gegeneinander stehen lassen. Sie haben nicht gesagt, wenn du dem jetzt nicht so folgst, dann musst du hier rausgehen. Aber sie konnten das nebeneinander stehen lassen. Das ist eine ganz starke Botschaft auch für uns heute immer wieder, wo wir manchmal merken, da ringen wir um Wahrheiten, da ringen wir um die richtige und die falsche Lehre, um die richtige und falsche Ansicht. Und solange Christus in der Mitte bleibt, und das ist genau das, das ist hier passiert, Jesus ist in der Mitte geblieben. Er war der Erlöser, das war für alle Beteiligten klar. Er war der Gekreuzigte und Auferstandene, da gab es überhaupt kein Vertun. Und deshalb konnten sie sagen, hey, wir sind uns nicht ganz einig, wir können das stehen lassen, aber Paulus hat gespürt, hier wird eine Last auf Menschen gelegt, obwohl man sich eigentlich anders geeinigt hatte. Und da kommen Menschen die damalige Gemeinde hinein und sagen, hey, du musst dich doch so verhalten, und haben wieder etwas eingefordert, was, wo man eigentlich einen Konsens drüber hatte. Und da tritt er ganz massiv auf, weil er spürt, dass eine riesige Last auf die Menschen gelegt wird, die nicht okay ist. Und er geht sogar noch einen Schritt weiter. Auch das haben wir so im Rückblick im Brief gesehen. Da machst du Jesus klein. Wenn du jetzt wieder anfängst, an das Gesetz zu glauben, machst du Jesus klein. Und da hat er gesagt, Leute, das geht nicht. Das am Kreuz, das, was wir Christen hier feiern, Karfreitag, da ist das Gesetz, ist erfüllt worden. Es hat seine Berechtigung gehabt, aber jetzt ist es erfüllt worden, jetzt kommt etwas Neues. Und er argumentiert auf ganz verschiedenen Ebenen, er argumentiert, ich habe das hier nochmal ein bisschen zusammengefasst, mit seiner Lebensgeschichte in den ersten beiden Kapiteln, er argumentiert dann mit der Geschichte von Abraham, indem man nochmal so zurückblickt, auch in das, was wir heute das Erste Testament nennen, was die Geschichte Israels, wie sie eigentlich begonnen hat. Wir haben dann vor zwei Wochen gesehen, wie er auch mit dem Heiligen Geist argumentiert, wie der Geist Gottes wirkt. Und das ist letztlich das Erkennungszeichen, das ist das Merkmal, das ist derjenige. Und ich glaube, das ist für uns auch heute immer wieder die Frage, wo wirkt der Geist Gottes? Und alles andere, das ist dann erstmal zweitrangig. Aber wenn der Geist Gottes wirkt, dann wird auch Jesus automatisch groß gemacht. Und heute kommen wir zu dem sechsten Kapitel, und das ist ganz spannend, da geht es dann um die Lebenspraxis, wie sich das Ganze eigentlich auswirkt. Und es geht also heute um die Folgen des Lebens mit dem Heiligen Geist. Und ich warne euch schon mal vor, in der Überschrift klingt das ja schon ein bisschen an, und Chris hat ja schon den Newsletter erwähnt, ich habe euch ja schon so einen kleinen Vorgeschmack da auch gegeben. Es wird jetzt ernst. Ja, lacht noch. Na, ihr wisst, ich meine es gut. Und der Apostel Paulus meint es auch ganz gut mit uns, auch wenn er ernste und schwierige Themen anspricht. Es geht um Fehler. Und damit meine ich, es geht nicht darum, um optimales Verhalten, wo man noch ein kleines bisschen an Dingen justieren muss, sondern es geht um Fehler, es geht auch um Sünde. Wie gehen wir mit den Fehlern von anderen um? Wir Deutschen können ja gut mit den eigenen Fehlern umgehen. Ja, können wir richtig gut. Besonders gut können wir auch mit den Fehlern von anderen umgehen. Da sind wir auch meistens, meinen wir jedenfalls, irgendwie Meister drin. Aber ich möchte uns mal so hineinnehmen in den Gedankengang dessen, was der Apostel Paulus sagt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Gestern sagte jemand, niemand wird für dich kämpfen. Wenn es um dein Leben geht, ist das manchmal so tatsächlich. Wir müssen lernen, auch auf uns selber zu achten. Wir haben eine Verantwortung für unser Leben, das ist überhaupt keine Frage. Aber wenn ich in das Neue Testament gucke und auch gerade in dieses Kapitel gucke, dann spüre ich, dass wir auch füreinander eine Verantwortung haben. Und ich glaube, das macht christliche Gemeinde aus, herauszufinden, wie können wir diese Verantwortung füreinander auch wahrnehmen. Und das ist dem Apostel Paulus total wichtig. Hier nicht einfach, dass jeder nach seiner Fassung selig wird, dass jeder nur noch auf sich selber guckt, dass jeder nur noch schaut, dass er irgendwie, ich sag mal, in die Ewigkeit kommt und alles andere ist ihm wurscht, links und rechts, das wird schon irgendwie klappen, aber hat mit mir nichts zu tun. Wir kommen in gewisser Weise zu der Königsdisziplin christlicher Ethik, wenn ich das mal so beschreiben darf. Nämlich, wie gehe ich mit den Fehlern anderen, mit den Fehlern von anderen Leuten um? Augustinus, jemand hat ein Zitat bei ihm gefunden, hat geschrieben, es gibt keinen sicheren Test für einen geistlichen Menschen als den Umgang mit der Sünde eines anderen. Es gibt keinen sicheren Test, keinen anspruchsvolleren Test für einen geistlichen Menschen, damit meint er für einen Christen, als den Umgang mit der Sünde eines anderen. Wie werden wir damit umgehen? Ich möchte euch ein paar Verse vom Anfang dieses sechsten Kapitels vorlesen. Der Apostel schreibt dort, und wenn jemand von euch in eine Sünde hineinstolpert, Geschwister, dann müsst ihr als vom Geist bestimmte Menschen ihn sanft und verständnisvoll wieder auf den richtigen Weg bringen. Und achte dabei auf dich selbst, dass du nicht auch in eine solche Falle tappst. Helft euch gegenseitig, die Lasten zu tragen. Auf diese Weise erfüllt ihr das Gesetz des Christus. Wenn jemand sich einbildet, etwas Besonderes zu sein, aber nichts davon vorweisen kann, der betrügt sich selbst.
Doch jeder, der sein eigenes Tun prüft, mag stolz darauf sein, gibt aber damit nicht an. Denn jeder hat genug mit seinem eigenen Verhalten zu tun. Und jetzt überspringe ich ein paar Verse und lese weiter bei den Versen 8 und 9. Wer auf sein Eigenleben sät, wird davon das Verderben ernten. Wer jedoch auf den Geist sät, wird davon das ewige Leben ernten. Wir wollen also nicht müde werden, Gutes zu tun, denn wenn die Zeit gekommen ist, werden wir die Ernte einbringen, falls wir nicht aufgeben. Und ich schließe mit Vers 10. Solange wir also noch Gelegenheit haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun, am meisten natürlich denen, die zur Glaubensfamilie gehören. Soweit das Wort Gottes aus dem 6. Kapitel. Er macht den Mut, auch den Rest zu lesen. Und der Apostel Paulus geht mit drei Schritten geht er durch diese schwierige Frage, wie gehen wir denn miteinander um, wenn es darum geht, wie wir mit den Fehlern von anderen umgehen, wenn wir mit der Frage auch von Sünde, so wie er es nennt, umgeht, in drei Schritten. Und ich habe euch die Worte, über die ich jetzt gleich sprechen möchte, mal rot markiert. Das eine ist das Wort hineinstolpern, das zweite ist der sanfte und das verständnisvolle Vorgehen und das dritte ist eine Falle. Er spricht von einer Falle. Also wenn jemand von euch in eine Sünde hineinstolpert, Geschwister. Und das ist ein spannendes Wort, was hier steht, weil es geht hier nicht darum, dass jemand bewusst etwas sich wieder von Gott abwendet, sondern auf seinem Weg stolpert er quasi, ja, so habe ich das hier mit diesem jungen Mann, der da die Treppe runterfällt, beschrieben, er stolpert quasi und das tut richtig weh, so wie der da liegt, auch wenn das sicherlich ein gekünsteltes Foto ist. Da stolpert jemand. Und die Frage ist, wie reagiere ich, wenn ich sehe, dass neben mir jemand stolpert? Vielleicht hat er ja seine Schuhbänder nicht angezogen, seine Schuhe richtig verschnürt. Schnürsenkel weit offen gelassen. Und du hast das schon irgendwie kommen sehen. Wie reagiert man dann? Wovon werden wir überrascht? Oder wie reagieren wir, wenn wir so etwas mitbekommen? Fehltritte, und das ist so dieser Tenor dieses Verses, Fehltritte sind keine Sünde in dem Sinne, dass jemand bewusst etwas tut, womit er sich ganz bewusst von Gott wieder abwenden will und Gott von Gott lossagt. Sondern wir alle, und deshalb so, wenn jemand von euch, so heißt es in dem Vers, hineinstolpert, und Leute, seien wir doch so ehrlich, das passiert uns doch. Und zwar nicht nur einmal im Monat, sondern es passiert uns vermutlich jeden Tag und zwar relativ oft. Wir stolpern über Dinge, wir sagen vielleicht Worte, die uns irgendwie leid tun. Ich ärgere mich manchmal über Fahrradfahrer, obwohl ich selber begeisterter Fahrradfahrer bin. Und wenn ich ärgere mich dann über Fahrradfahrer, wenn ich zu Fuß gehe. Und wenn ich Fahrrad fahre, ärgere ich mich über die Autofahrer und über die Fußgänger. Ja, weil die machen ja immer alles falsch. Sind wir doch mal so ehrlich, ich bin froh, dass ich da mit dem Fahrrad nicht stolper, das ist mir auch mal passiert, aber ich weiß nicht, was so deine Stolpersteine sind im Leben. Wo wir vielleicht auch immer wieder genau wissen, wie so bei einer Tür, ne, wo so eine kleine Schwelle ist. Wir haben bei uns in der Wohnung auch so kleine Schwellen. Ich kriege das ja hin, dass ich da nicht jedes Mal drüber stolper, aber es gibt... Die Tage ist ja Loriot. Was haben wir heute, den 12.? Er wäre heute 100 Jahre alt geworden, Loriot. Ein Komiker ist er eigentlich nicht gewesen, ein Karikaturist, jemand, der sehr viel Humor gemacht hat, der bis manchmal auch ein bisschen Slapstick-mäßig unterwegs gewesen ist. Und immer wieder so von diesen Stolpersteinen, vor allen Dingen, wenn Leute miteinander gesprochen haben, sind sie über ihre Worte gestolpert, haben einander vorbeigesprochen. Leute, das passiert uns alle Nase lang. Das ist etwas, was Teil ist. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Wie reagierst du, wenn neben dir jemand stolpert? Was würdest du machen, wenn neben dir jemand so die Treppe runterfällt? Was ist deine erste spontane Reaktion? Ich muss jetzt es nicht sagen. Außer die sagen, ich würde helfen. Aber es gibt, also gerade wenn das vielleicht dein Sohn oder deine Tochter ist und du siehst schon diese langen Schnürsenkel.
du siehst, wie sie schon richtig jonglieren muss mit ihren Füßen, dass sie nicht hinfällt und sie dann doch stolpert. Was machst du dann? Oder er?
Ihr müsst euch nicht outen, ihr sollt es nicht tun.
Selber schuld. Ich möchte nochmal an die Predigt von der Veronika letzte Woche erinnern. Was machen wir mit Menschen, die plötzlich wieder auftauchen, vielleicht auch in unserem Leben auftauchen, nach einem langen Umweg im Leben und plötzlich stehen sie wieder da. Also hineinstolpern, das ist mir ganz wichtig, so dieser erste Gedanke ist, auch das, was dem Apostel Paulus hier vor Augen steht, das ist nicht eine abgrundtiefe, bewusst begangene Sünde, sondern das ist hier ein Hineinstolpern. Etwas, natürlich, wo vielleicht auch etwas ist, wo man einfach in seinem Leben noch nicht zurechtkommt, hineinstolpern, das passiert uns allen. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Das ist der erste Gedanke. Kommen wir zu dem zweiten. Da heißt es, und wenn jemand stolpert, dann müsst ihr als vom Geist bestimmte Menschen ihn sanft und verständnisvoll wieder auf den richtigen Weg bringen. Das ist toll. Das ist ganz einfach, ne? Sanft und verständnisvoll. Ne? Selbst schuld, haben wir da gerade gehört. Das ist sanft und verständnisvoll. Oder? Ja, jemand schüttelt den Kopf. Das ist weise. Vom Geist bestimmen lassen. Sanftmut, so hat jemand gesagt, so bezeichnet die Sanftmut hier die suchende, zurechthelfende geistliche Gesinnung. Die suchende, zurechthelfende geistliche Besinnung. Wir möchten einander zurechthelfen. Eine geistliche Gesinnung ist es, eine suchende Gesinnung. Veronika hat uns letzte Woche damit hineingenommen, ist, dass Jesus die Leute gesucht hat, das Schaf gesucht hat, die Menschen gesucht hat. Deshalb ist er auf diese Erde gekommen. Wir sollen Suchende sein. Wo sind die Menschen in unserer Umgebung, die gerade auf irgendwelchen Wegen sind oder Abwegen sind? Auch wir sind Suchende. Und die Frage ist, wie gehen wir dann damit um, wenn wir jemanden gefunden haben, der vielleicht einfach so dasteht in seiner ganzen Hilflosigkeit? Vielleicht sogar vor den Scherben seines eigenen Lebens. Ich möchte gleich beschreiben, wie das aussehen kann, dieses sanfte und verständnisvolle Umgehen. Und damit komme ich nämlich zu dem dritten Schritt. Und achte dabei auf dich selbst, dass du nicht auch in solch eine Falle tappst. Ich habe diesen Abschnitt oft so verstanden, dass ich dann aufpassen muss, dass ich nicht auch noch die Sünde dessen oder diesen Fehler tue, den der andere getan hat. Und dann kommt man in so ein ganz komisches Fahrwasser rein. Dann fängt man nämlich an, denjenigen noch mehr zu meiden, weil das will ich überhaupt nicht machen, was der macht. Aber dem Apostel Paulus geht es hier eigentlich um etwas anderes und ich habe das mal die Falle des Hochmuts genannt. Jetzt hat vorhin jemand gesagt, siehste. Ich sehe jemanden und ich möchte auf jemanden zugehen und dann sage ich, ne, du bist ja hast ja deine Schuhbänder nicht angehabt, also es muss dir kommen, siehste. Selber schuld. Das ist die andere Form, die passte noch nicht in die Sprechblase rein. Und das ist so von oben herab. Deshalb habe ich so den Kopf ein bisschen größer gemalt, der andere Kopf, der wird schon so richtig klein, aber innerlich fängt er an zu kochen, deshalb habe ich ihn so ein bisschen rot gemalt. Und grummelt so ein bisschen, ja doch. Und sagt vielleicht überhaupt nichts mehr. Aber wir stehen ja gut da. Wir wussten es ja schon vorher. Und vielleicht ist da so etwas ganz Fürsorgliches in uns. Hey, wir haben es eigentlich doch nur gut gemeint. Aber indem wir auf jemanden zugehen, sagen wir, schau, ich wusste es doch schon vorher. Wir haben es dir doch schon immer gesagt. Das war doch klar. Das musstest du doch so kommen sehen. Siehst du es jetzt auch endlich ein? Ne? Auch so ein ganz toller Satz, der viel Mut macht und eher das Herz in die Verzweiflung treibt. Wisst ihr, es geht um Reife. Und der Apostel Paulus möchte an diesem ganz sensiblen Punkt, dass wir reif sind und reifen. Und reifen bedeutet so viel wie ein anderes Wort für Selbstverantwortung.
Ich übernehme Verantwortung für die Art und Weise, wie ich jetzt auf den anderen zugehen werde. Ich finde es ganz wichtig, dass der Apostel Paulus jetzt nicht sagt, kümmere dich am besten gar nicht drum. Da kannst du so viel falsch machen, du kannst den anderen nur noch mehr verletzen. Am besten macht überhaupt nichts. Der Herr wird sich schon um ihn kümmern. Und ich finde es herausfordernd, und wir könnten ja wirklich sagen, oh Gott, mach du das. Diese ganz schwierigen Geschichten, mach du die am besten. Du kannst es am besten, Jesus. Du hast es damals schon super gut hingekriegt. Mach du das am besten und ich halte mich zurück, und wenn du fertig bist, dann bin ich wieder auf dem Plan. Und er legt der Apostel Paulus legt, und damit Gott legt eine ganz große Verantwortung in das Miteinander in der Gemeinde hin. Er sagt, nein. Wir alle sind füreinander verantwortlich. Aber eben nicht so, dass wir von oben herab ankommen. Und er ist sich ganz genau bewusst, was für eine Gratwanderung das hier eigentlich ist. Diese Aufgabe, die vielleicht viel zu groß ist. Und er sagt, nein. Und deshalb, Reife bedeutet Selbstverantwortung. Und ich habe so ein paar Gedanken dazu aufgeschrieben. Das ist jetzt hier ein bisschen klein, aber ich lese es euch vor. Wie kann Selbstverantwortung aussehen? Wenn ich ins Neue Testament schaue, dann stelle ich fest, dass ich an mir selber arbeiten soll. Und ich frage dich mal, arbeitest du an dir selber oder beziehungsweise lässt du auch Gott an dir arbeiten? Der zweite Gedanke ist, höre ich zu? Jesus war ein Mensch, der anderen zugehört hat. Und dann hat er reagiert, hat etwas gesagt. Das dritte ist, vergleiche ich jemanden mit anderen? Der ist halt noch nicht so weit wie jemand, der schon 20 Jahre mit Jesus unterwegs ist. Der ist halt noch nicht so. Naja, der hat es halt auch schwer gehabt in seiner Familie. Das sind alles so ganz subtile Vergleiche, mit denen wir Menschen festnageln, mit denen wir sie vergleichen. Und Leute, ich sage, das hat im Reich Gottes keinen Platz. Das hat keinen Platz. Das bringt nichts. Sondern stattdessen zu fragen, was ist mein Teil in dieser Geschichte, die Gott mit jemand anders schreiben möchte. Der vierte Gedanke ist, beachte ich die Gefühle des anderen? Leute, wenn man in so ein Gespräch hineingeht, wenn man jemanden ansprechen möchte, dann wird das in irgendeiner Weise mit Gefühlen auch zu tun haben. Das wird ja mindestens bei dem anderen etwas auslösen. Wahrscheinlich auch bei mir selber. Und dessen muss ich mir bewusst sein. Gefühle sind nicht etwas, was total schrecklich ist und was schlimm ist. Und die Frage ist, kann ich das? Und da gibt es Menschen, die sind, wie man so schön sagt, total empathisch, denen ist das mit in die Wiege gelegt, für die ist das überhaupt kein Problem, die haben so eine Antenne dafür. Aber es gibt auch Menschen, die haben diese Antenne nicht. Und jetzt ist natürlich die Frage, darf ich so Gespräche nicht mehr führen? Was ist dann meine Erlaubnis, dass ich dann noch so schwierige Gespräche führen darf? Doch, ich kann so Gespräche führen. Aber ich muss mir dessen bewusst sein, dass ich vielleicht nicht diese sensible Antenne habe. Und dann muss ich überlegen, wie gehe ich damit um? Ich kann denjenigen zum Beispiel nach seinen Gefühlen fragen. Ich kann aber auch überlegen, ob vielleicht jemand anderes dieses Gespräch führt, ob ich mir vielleicht noch jemand anderes mit ins Boot hole. Kritisch werden ja die Dinge immer dann, wenn wir meinen, wir müssen alles können und wir können auch alles. Nee. Wenn ich hier auf der Bühne stehe und bei euch Gefühle erzeugen kann, dann heißt das noch lange nicht, dass ich ein empathischer Mensch bin. Dann kann es sein, dass in dem Miteinander es völlig schief geht, weil ich vielleicht gar nicht diese Antenne habe, die ich eigentlich bräuchte, um, wie man auch so vielleicht so schön sagt, so zwischen den Zeilen zu lesen. Gefühle, das sind Angst. Und es ist wichtig, irgendwie zu spüren, es gibt auch keine negativen Gefühle. Gefühle sind so, Grundgefühle sind so Angst, Freude, Traurigkeit, Wut und Scham. Oh, denkst du, naja, also Freude darf ich haben, das gehört zur Frucht des Geistes, Wut aber nicht. Weißt du, mit der Wut, das ist ganz, ganz interessant, wenn man darüber mal nachdenkt, Wut hat eine Botschaft. Wenn ich über etwas wütend bin, dann sagt mir das eigentlich, hier ist mir etwas ganz,
Hier ist etwas ganz wichtig und hier läuft etwas grundfalsch. Wenn jemand wütend ist, dann wird er im ganz tiefen Inneren an einem Punkt betroffen, der ihm ganz wichtig ist, und er sagt, hier läuft etwas falsch. Und dann steigt so eine Wut in einem hoch. Und das ist ein Anzeiger. Und die Frage ist, was mache ich jetzt mit diesem Gefühl? Nicht? Fährt jetzt die Faust zusammen und wandert langsam irgendwo hin? Oder was mache ich mit dieser Wut? Frage ich vielleicht danach, wo kommt diese Wut jetzt her in diesem Moment? Was will mir dieses Gefühl sagen? Was will mir Gott auch durch dieses Gefühl sagen? Weißt du, ich denke mal, Gott hat uns ja nicht ohne Gefühle geschaffen und dann sind die halt so dazugekommen. Und jetzt müssen wir irgendwie gucken, wie wir damit zurechtkommen. Sondern er hat das hineingelegt. Die Bibel ist voll davon, dass Gott ein Gott mit Gefühlen wird er beschrieben. Also ist das auch Teil von unserem Menschsein. Es gehört damit dazu, dass wir zum Ebenbild Gottes gehören. Und der letzte Punkt, den ich da aufgeschrieben habe, ist, was halte ich für selbstverständlich? Na, das ist doch klar, das müsste derjenige doch ganz deutlich wissen, dass das hier so läuft, wie es immer gelaufen ist. Müsste doch einfach noch mal ein bisschen gucken und dann ist das doch offensichtlich. Der müsste mich doch verstehen, der weiß doch, wie es mir geht, der weiß doch, was ich denke. Spätestens jetzt merkt ihr, was für ein Humbug das ist. Es gibt diese Selbstverständlichkeiten nicht. Es gibt keine Selbstverständlichkeiten. Ich kann nicht in ein Gespräch reingehen und sagen, es ist doch alles klar. Hat irgendjemand mal gesagt, man muss nur oft genug reden, dann ist alles klar. Dachte ich, was für ein Quatsch. Das wird man im Dialog vielleicht rauskriegen, was der andere verstanden hat. Es gibt diese Selbstverständlichkeiten nicht. Das machen wir uns manchmal so vor. Ne? Also ich würde am Ende der Predigt, nach der Predigt, würde ich gerne so jeden einzelnen mal fragen, was ist dir wichtig geworden? Was ist hängen geblieben? Du wärst vielleicht glücklich und ich wäre total erschüttert. Bei vielen ist vielleicht gar nichts hängen geblieben. Ne, der spricht jetzt schon 20 Minuten, ist immer noch nicht fertig. Hat keinen Punkt gefunden und kein Komma. Andere hat vielleicht irgendwas verstanden, was ich überhaupt nicht sagen wollte. Leute, es gibt nicht diese Selbstverständlichkeiten und wir werden das im Dialog klären müssen. Was geht in mir vor? Was hat dich bewegt? Also die Frage ist, wie könnte jetzt so ein Einstieg in so ein Gespräch aussehen? Und ich habe mal so diese beiden Gesichter gemalt, die sind jetzt gleich groß, die sind auch beide weiß. Ich habe nur überlegt, ob ich sie grün mache. Und ich gehe vielleicht in dieses Gespräch rein und ich halte mir erstmal vor Augen, hey, hallo, wir sind Geschwister. Wir sind Geschwister. Und das heißt, auch wenn ich jetzt vielleicht mit dir über was reden möchte, das läuft alles nur in meinem Kopf ab, weiß ich, ich bin genauso von dem Kreuz abhängig wie du. Und über das, was ich mit dir reden möchte, bin ich vielleicht selber schon dreimal gestolpert, habe vielleicht schon meine Erfahrung gemacht. Vielleicht ist das sogar etwas, vor dem ich selber eine Heidenangst habe. Das ist eine Haltungsfrage. Ja, ich soll etwas ansprechen können, und die beiden Köpfe sind auf Augenhöhe. Und wenn ich mir bewusst mache, dass wir Geschwister sind, dann heißt es, wir sind auf Augenhöhe. Und dann kann ich zum Beispiel sagen, du, hör mal, mir ist was aufgefallen. Und dann kann der andere anfangen zu reden und kann vielleicht sagen, dafür gibt es einen Grund. Was der denkt, weiß ich nicht. Ich habe da mal hingeschrieben, endlich. Vielleicht spricht mich endlich jemand ab. Könnte aber auch sein, dass ihm das total peinlich ist. Ich weiß nicht, was der andere denkt. Aber er sagt etwas. Ich räume ihm eine Freiheit ein. Vielleicht sagt er auch nichts. Vielleicht sieht er sich auch zurück und sagt, du, ich mag da nicht drüber reden. Und selbst das muss ich akzeptieren. Ich bin genauso abhängig wie du von Jesus und vielleicht sogar noch viel mehr. Aber ich gehe mit einer Offenheit da hinein. Mag Situationen, wo das nicht mehr passt, wo man klar und deutlich einschreiten muss, auch das gibt es, aber das ist nicht 90% unserer Gespräche, die wir führen. Sondern es geht darum, wie werden die meisten Gespräche, wo wir spüren, da muss ich wenigstens nachfragen. Um diese Situation geht es dem Apostel Paulus auch. Mir ist da etwas aufgefallen, kann ein solcher Einstieg sein. Ich finde das, was der Apostel Paulus hier macht, so essentiell, weil er nicht sagt, kümmert euch jeder um sich selber. Ich gebe euch hier einfach ein paar Punkte guter Lehre und dann, wenn ihr Jesus nachfolgt, dann ist das schon alles irgendwie gut. Sondern er führt die Gemeinde zusammen. Ich fand in einem Kommentar zu diesem Kapitel dieses Zitat, ein einsamer Christ ist ein geschlagener Christ. Geschlagen nicht im Sinne von geohrfeigt, sondern geschlagen im Sinne von, da ist eigentlich die Niederlage schon vorprogrammiert. Wenn sich jemand zurückzieht, dann ist die Niederlage durch den Teufel eigentlich schon fast vorprogrammiert, weil dieser Segen, der durch die Gemeinschaft kommt, dem entziehe ich mich. Und ich glaube, dass das, und als ich vor 2 Wochen über diese Gedanken nachgedacht habe und auch so dieses Zitat gefunden habe, beschäftigt mich schon ziemlich lange, merke ich, was für ein Segen auf und was für eine Zusage auf dem Miteinander liegt. Und deshalb ist mir das wichtig und wird mir auch immer wichtig sein. Ich werde es auch immer wieder betonen, was für ein großes Geschenk Gemeinde ist, wenn sie lernt, sich diesen Herausforderungen des Miteinanders zu stellen. Wenn wir einander nicht mehr ansprechen dürfen, und ich glaube, dass wir vielleicht aus einer Zeit kommen, wo wir das so getan haben, wo wir es eher zurückgezogen haben, das wird schon irgendwie werden, dass wir dann auch mitverantwortlich dafür sind, dass viele Menschen auch sehr einsam sind, weil es hat ja keiner mehr hineingesprochen. Ich glaube, dass wir diese Kultur des Miteinanders, die der Apostel hier beschreibt, brauchen. Und die Frage ist, wie sähe eine Gemeinde aus, die diese Kultur des Miteinanders hat? Nicht des Hineinquatschens und des Besserwissens, sondern des Miteinanders und des Nachfragens. Es wieder einander auf die Beine helfen. Und es gibt Menschen in meinem Leben, die mir auch auf die Beine geholfen haben. Wir hatten gestern das Fest zur Ehre Gottes und es gab eigentlich nur ein Gespräch mit jemandem dahin. Und er mir dann nur einfach etwas sagte, was mir in dem Moment sehr gut getan hat. Das war jetzt keine Kritik. Auch Kritik tut manchmal gut. Vor allem von bestimmten Leuten tut die richtig gut, weil sie kommt aus einem liebevollen Herzen. Ich glaube, dass wir diese Kultur des Miteinanders brauchen und nicht nur des Gut-Zuredens, das brauchen wir auch, sondern manchmal ist es auch der Versuch eines Wachrüttelns, eines liebevollen Wachrüttelns, wie wenn mich jemand weckt, weil ich irgendwie meinen Wecker nicht gestellt habe oder ihn ausgemacht habe und verschlafe und dann dankbar ist, wenn mich jemand wachrüttelt. Welchen Einfluss hätte eine solche Haltung auf dein Leben? Auf unser Miteinander. Vielleicht könnt ihr, die Musiker, schon mal nach vorne kommen. Ich habe noch ein paar Fragen mitgebracht, die ich euch so mitgeben möchte. Wie sähe das Miteinander aus, wenn wir uns dieser Herausforderung des Apostel Paulus stellen und sagen, hey, ich möchte da, wo ich plötzlich eine Last für jemanden bekomme, mich dieser Last auch stellen und das Gespräch suchen. Wer darf in mein Leben hineinsprechen? Wer darf in dein Leben hineinsprechen? Wo sind die Menschen, die das dürfen? Und bin ich bereit, mir helfen zu lassen? Bin
Bin ich bereit, mir helfen zu lassen? Oder macht das alles der Herr Jesus? Der Herr Jesus macht schon eine ganze Menge. Aber manchmal gebraucht der Herr Jesus auch Menschen. Und ich glaube, dass er die sehr oft braucht. Wo sind die geistlich gesonnenen Menschen, die in mein Leben hineinsprechen dürfen und die mir helfen? Wie und wann darf mich jemand auf einen Fehler ansprechen? Denk mal darüber nach. Wie und wann darf mich jemand auf einen Fehler ansprechen? Es gibt Ehepaare, und Andrea und ich gehören dazu, wir haben so eine kleine Regel, nach so und so viel Uhr sprechen wir solche Dinge nicht mehr an. Das gelingt uns einmal im Monat. Nein, ein bisschen öfter. Es ist wichtig, darüber nachzudenken. Wo sind die Momente, wo ich stark genug bin, dass mir jemand was sagen kann? Und mich jemand vielleicht nicht auf dem linken Fuß erwischt. Und die letzte Frage, die ich dann notiert habe, ist, mit wem müsste ich eigentlich mal sprechen? Und das ist so ein bisschen die Brücke zur letzten Woche von der Predigt von Nau Veronika. Wo ist jemand, den Gott mir aufs Herz legt, wo ich einfach sage, hey, da müsste ich mal das Gespräch suchen. Da möchte ich einfach mal nachfragen. Vielleicht klärt sich dann sofort alles. Weißt du, nicht mal, wenn wir denken, da legt uns Gott jemand auf dem Herzen, da ist die dicke Katastrophe. Nee, es kann auch einfach sein, dass sich das klärt. Missverständnisse, da könnten wir auch stundenlang drüber reden. Mit wem müsste ich mal wieder sprechen? Ich möchte für dich beten. Wir werden dann noch so eine Zeit des Lobpreises haben, wo du das auch nochmal so vor Gott bewegen kannst. Seid mutig. Seid geistlich gesonnen. Seid sensibel. Übernehmt Verantwortung für das eigene Leben, für das eigene Heranreifen. Und dann wirst du merken, was für eine Liebe Gottes kommt. Und dann werden sich Gelegenheiten ergeben, auch über solche schwierigen Themen mit jemandem zu sprechen, weil derjenige oder diejenige Gott so wichtig ist. Und Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du uns deinen Sohn gesandt hast. Und Jesus, ich danke dir, dass du uns gesandt hast, den Menschen gute Botschaft zu bringen. Und manchmal ist es eine schwierige Botschaft. Aber wenn es eine Botschaft von dir ist, dann ist es immer eine gute Botschaft. Und ich danke dir, dass wir durch den Heiligen Geist lernen dürfen, miteinander zu reden, auch über die brenzligen Dinge, damit Licht in unser Leben hineinkommt. Damit das, was der Teufel verdecken möchte, zuschütten möchte, wo er uns einmauern möchte, dass das gesprengt wird und damit Freiheit und Liebe in unser Leben hineinkommt. Und ich danke dir, dass du Gemeinde gesetzt hast, diese Verantwortung wahrzunehmen. Und dass du uns deinen Heiligen Geist gegeben hast, diese Verantwortung auch wirklich so sanft und verständnisvoll tun zu können. Jesus, weil dir Menschen nicht gleich sind, sind sie uns das auch nicht. Und ich bin dankbar für Menschen, denen ich nicht gleich bin. Ich bin dankbar für Menschen, die mein Leben hineingesprochen haben. Ich bin dankbar für Menschen, die mich in meinem Leben kritisiert haben. Ich bin dankbar für Menschen, die mich an manchen Punkten herausgefordert haben. Ich bin dankbar für Menschen, die mir Mut zugesprochen haben. Und ich danke dir, dass deine Gemeinde ein Leuchtturm ist für Menschen, die auf der Suche sind.